Hi, liebe Diana. Diese Folge ist Teil eines großen Ganzen, denn wie du weißt, macht die Brigitte diese Woche ja rund um den Equal Care Day am 1. März auf allen Kanälen, Print, Online, Instagram, eine Kampagne unter dem Slogan Care verdient mehr, mit dem wir einmal mehr darauf aufmerksam machen wollen, wie viel unbezahlte Care-Arbeit leider immer noch vor allem von Frauen, also keineswegs equal geleistet wird. Heute habe ich Brigitte Bürlen zu Gast, die davon ein Lied zu singen weiß, denn sie selbst hat sich in ihrer Lebensmitte und weit darüber hinaus, neben Job und drei Kindern wohlgemerkt, über 2 Jahrzehnte ein Bein ausgerissen für die angemessene Pflege ihrer demenzkranken Mutter, während ihre Brüder Karriere machten. Nun ja, also hör mal rein in diese leider sehr typische Geschichte. Untypisch ist nämlich, dass Brigitte Bürlen kein bisschen leise ist und jetzt auch noch eine Stiftung gegründet hat. Also, reinhören. Ciao. Oh, halt, kleiner Nachtrag direkt an euch, liebe Hörerinnen, denn in unseren Shownotes findet ihr auch den Link zu unserem Zähltool, in das ihr in dieser Woche eintragen könnt, jeden Tag einmal, wie viele Stunden unbezahlte Care-Arbeit ihr an diesem Tag geleistet habt. Bitte macht mit. Wie gesagt, der Link ist in den Shownotes oder ihr findet das Tool auch direkt auf www.brigitte.de. Und jetzt geht's los mit der Folge.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration.
Wir sprechen mit Top-Expertinnen und tollen Frauen über die Themen, die in der Lebensmitte plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Apothekerin und Medizinjournalistin mit Schwerpunkt Frauengesundheit.
Und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Diese Woche spricht Julia mit
Brigitte Bürlen. Sie hat über 7 Jahre neben Job und Kindern ihre Mutter zu Hause gepflegt, bis sie in die Knie ging. Aber damit war noch lange nicht Schluss, denn heute ist sie Gründerin der Stiftung Wir, Stiftung pflegender Angehöriger, die sich einsetzt für mehr Rechte auf Seiten der Pflegenden. Wie es dazu kam, was die Stiftung ganz genau fordert, und zwar auch von den Pflegenden selbst. Und warum, das erzählt sie am besten selbst.
Hallo.
Das Thema Pflege kommt ja bei manchen ganz plötzlich auf, wenn nahe Angehöriger einen Unfall hat oder was auch immer. Manchmal aber auch langsam und schleichend, bis man irgendwie plötzlich so drinsteckt. Meist in der Lebensmitte, deswegen sind Sie heute hier. Eben wenn die Eltern alt werden, wie war es bei Ihnen?
Ja, das kam sehr schleichend. Ich habe meinen Vater begleitet, mit meinem Mann zusammen. Der hat ein Lungenemphysem, hatte man irgendwie auch handfest, konnte man da sehen. Und naja, dann haben wir ihn eben 1 Jahr lang begleitet und dann ist er eingeschlafen, gestorben. Er hat aber vor seinem Tod uns noch gebeten, ob wir nicht in mein Elternhaus ziehen könnten, damit meine Mutter nicht so allein in dem Haus ist. Das haben wir gemacht und erst später ist mir klar geworden, warum mein Vater das wollte, weil er schon gemerkt hat, dass bei meiner Mutter was nicht stimmt und uns das aber nicht gesagt hat. Vielleicht war er sich auch einfach nicht richtig sicher. Und dann kamen einfach so kleine Merkwürdigkeiten. Also, dass sie plötzlich sich ganz anders verhalten hat. Naja, und dann im weiteren Verlauf wurde es aber immer noch merkwürdiger. Ich bin überhaupt nicht damit zurechtgekommen. Ich wollte einfach nicht, dass sie anders ist als früher, weil es doch meine Mutter. Mein ganzer Lebensentwurf war irgendwie geschreddert so.
Ja. Naja, die Rollenverteilung hat sich gedreht, das ist ja das. Ne? Wie alt waren Sie, wie alt war Ihre Mutter?
Meine Mutter war 69.
Und Sie waren damals?
Ah, muss ich jetzt rechnen.
Grob.
Was Grobes? Naja, so Mitte 40.
Ja, genau. Ja. Okay, ja. Also genau das, wovon wir hier in dem Podcast viel sprechen.
Und, ja, genau. Es war genau die Situation. Also 3 Kinder, waren alle so im jugendlichen Alter, so zwischen, weiß ich, 12 und 16 so. Also wo sie mich eigentlich auch wirklich gebraucht haben. Und ja, in der Praxis, es war ja unsere Existenz und ich bin, ja, ich habe also immer mitgearbeitet in der Praxis. Und ja, und zu Hause war meine Mutter, die immer, wenn ich weggegangen bin, dann zunehmend gesagt hat, ach, gehst du jetzt? Ja, wann kommst du denn wieder? Ja, und dann musste ich halt immer sagen, ja, ich komme schon wieder, aber ich muss jetzt einfach mal weg. Und sie hat dann immer zu mir gesagt, ach Kind, weißt du, reg dich nicht auf. So, weil sie wollte mich immer beruhigen, weil sie immer gedacht hat, bei mir stimmt was nicht. Also völlig absurd. Ich glaube, meine Mutter hat immer gedacht, mein armes Kind ist irgendwie völlig überlastet, ja.
Naja, also ich meine, wenn ich das mal kurz nochmal sagen darf, sie waren es wahrscheinlich auch. Ja. Ja? Also sie hatten 3 Kinder im Teenageralter, sie waren berufstätig und sie hatten zu Hause jemanden, den sie gepflegt haben.
Ja, also begleitet auf jeden Fall. jeden Fall. Also wenn meine Mutter zum Beispiel gesagt hat, ja, da bräuchte sie dies, das und jenes, da müsste sie nochmal in die Stadt fahren, dann war mir klar, das haut nicht hin. Also da findet sie weder hin noch zurück. Mhm. Aber ich wollte sie jetzt auch nicht irgendwie dominieren. Und ich habe dann gesagt, weißt du, vielleicht, wenn es Zeit hätte bis morgen, dann könnten wir vielleicht morgen zusammen in die Stadt fahren und dann können wir noch zum Kaffee trinken gehen. Das wäre toll. Mhm. So.
Das ist ja das Schlimme bei dieser Art von Krankheit, dass es so schwer einzuschätzen ist, was geht noch, ab wann geht nichts mehr, ab wann müsste man eigentlich eingreifen. Genau. Das ist, berührt ja so viele Dinge, Autofahren und so weiter. Ne? Und dass es eben einfach einen Augenblick braucht, bis man wirklich schluckt. Diese Rollen haben sich jetzt hier gedreht. Mhm. Was mich nochmal interessieren würde, was ich auch so beim Lesen der Dinge, die Sie geschrieben haben, gedacht habe. Sie kommen aus einer Arztfamilie, Ihr Mann ist Arzt, Sie haben in der Praxis mitgearbeitet. Das wäre vielleicht auch was für Sie gewesen, wenn ich Sie so Ihren Lebenslauf so anschaue, Medizin zu studieren. Und Sie haben geschrieben in dem, was Sie dort veröffentlicht haben, dass Sie von Anfang an sich sehr verantwortlich gefühlt haben für Ihre Mutter, immer schon. Also das ist was, ein echtes Bedürfnis in Ihnen war, für Sie da zu sein. Würden Sie diese Entscheidung, die Sie da so getroffen haben, bis es dazu kam, würden Sie die heute nochmal so treffen?
Ich denke, ja. Es ist mir gar nichts anderes übrig geblieben. Einfach, wie soll ich sagen, ich komme aus so einem Hintergrund. Meine Mutter hatte keinen Beruf. Die hat dann irgendwie genäht beim Bäcker, um für ihre Söhne irgendwie, für meine Brüder irgendwie, was für einen Lebensunterhalt beizutragen. Aber, also sie hat sich da schon irgendwie geschlagen, aber ich hatte einfach immer das Gefühl, sie war wie so ein Vogel, der aus dem Nest gefallen ist. So.
Ja.
Und ich habe mich immer für sie verantwortlich gefühlt.
Also es war eine Entscheidung dafür, Sorge zu tragen, die sehr zu ihnen gepasst hat und für die sie sich auch entschieden haben.
Ja.
Man hat den Wunsch, irgendwie da zu sein. Mhm. Und sie haben ja auch gerade sehr unterschieden, als ich das gesagt habe, haben sie sehr sauber unterschieden. Ja, ich habe nicht gepflegt, ich bin da halt dabei gewesen. Mhm. Und vielleicht sollten wir da nochmal anfangen. Was ist denn eigentlich Pflege, wie wollen Sie das verstanden wissen?
Das ist ein Thema, das im Moment auch sehr aktuell ist. Und ich bin auch mit professionellen Pflegekräften dabei, dass wir überhaupt mal erst definieren, was verstehen wir unter Pflege. Mhm. Wir verstehen im Allgemeinen Pflege im pflegefachlichen Sinn. Die Pflege des Körpers, dass der Körper seine Funktionen beibehalten kann oder wiedererlangen kann. Aber wir verwenden Pflege auch für, sagen wir, dieses Sorgen, dieses ganzheitliche Sorgen für einen Menschen. Und darunter verstehe ich dann, also was ich auch bei meiner Mutter gemacht habe, dass hauswirtschaftliche Angelegenheiten, dass die alle klappen, dass die Blumen gegossen sind, Arzttermine ausmachen und begleiten, dann Kleidung, dann Steuer zum Beispiel oder auch Versicherungen, Personalausweis oder irgendwelche aus. Also lauter solche bürokratische, finanzielle, medizinische Wahl des Aufenthaltsortes. Also eigentlich alles, was das Management des Lebenskreises eines anderen Menschen zusätzlich zu dem eigenen Lebenskreis.
Ja.
Und das ist das, was Angehörige machen. Ja, es machen viele, natürlich übernehmen dann auch Pflege im pflegefachlichen Sinn, obwohl sie es jetzt nicht gelernt haben, aber das ist dann angelernt einfach. Ne? Das übernimmt man dann, solche Aufgaben. Aber das ist sehr oft nicht der Hauptanteil, sondern es ist das große Ganze, dieses ständig bei sich den Gedanken haben und nicht zu vergessen, auch die empathische Begleitung. Also immer da zu sein, wenn ein anderer mit einem sprechen will, den Bedarf hat nach einem Gespräch.
Ja, aber das ist ja diese Dinge, von denen Sie jetzt gerade gesprochen haben. Das ist ja das, wofür es gar kein Geld gibt. Das ist ja das Problem.
Und das ist ja dann systemisches Problem.
Genau, aber deswegen meine ich.
Die gesamte Angehörigenpflege, wenn man so will, die gesamte Pflege in Deutschland ruht auf dieser Leistung der Zivilgesellschaft. Im Wesentlichen, also noch in überwiegendem Maße auf den Schultern von Frauen, ja. Das kommt aber daher, dass unser gesamtes Pflegesystem auf der Basis der katholischen Soziallehre und der Bismarckschen Sozialgesetzgebung ruht. Und zwar ist diese Grundleistung, die wir da erbringen, eine subsidiäre Leistung. Und das heißt schlicht und einfach, dass praktisch die unterste Zelle der Gesellschaft diese Leistung erbringt, unentgeltlich. Als Liebesdienst. Das ist, darauf ruht alles, ja?
Ja.
Aber das ruht natürlich auf der Annahme, der, wie es zu Bismarcks Zeiten ja auch völlig normal war, Vater, Mutter, Kind mit Trauschein, Vater arbeitet, Mutter ist zu Hause, versorgt die Kinder und pflegt. Jetzt leben wir aber im 21. Jahrhundert und wir haben das nie reformiert. Also dieses Thema Subsidiarität ist ein absolutes No-Go-Thema, ist ein absolutes Tabuthema.
Mhm. Ja, deswegen sprechen wir drüber. Es ist so viel mehr als, und das ist schon schwer genug, Windeln wechseln, wirklich körperliche Pflege. Und das weiß ich auch aus dem engsten familiären Umfeld, das ist auch sehr, sehr anspruchsvoll. Das muss man auch sagen, wenn man es wirklich gut machen will bei bestimmten Krankheiten. Das macht man nicht mal eben. Aber dieser ganze andere emotionale Zeitaufwand, und ich meine, wir sprachen drüber, in der Lebensmitte hat man als Frau sowieso zu kämpfen. Ne? Auch da drehen sich die Rollen. Die Kinder sagen einem plötzlich, was sie nervt an einem und ziehen aus. Also man hat auf allen Fronten eigentlich was zu tun. Und dann ist das auch noch, was man da eigentlich von Herzen gerne täte, Klammer auf, mit dünnen Nerven, Klammer zu, auch noch so wahnsinnig erschwert.
Also ein Punkt ist auch, die Partnerschaften drehen sich da oft. Also auch da tritt ein Wandel ein. Denn wenn die Kinder dann mal so langsam flügge werden, ja, dann hat man ja einerseits auch wieder ein bisschen mehr Zeit, was anderes zu machen, aber das sprengt dann oft die Partnerschaften, weil plötzlich wird man als Frau wieder selbstständig. Also so, ja, also irgendwie hat sich da sowas eingespielt, ne? So Rollen eingespielt. Ich habe gemerkt, ich habe mich plötzlich selber auch gar nicht mehr gespürt. Und mit den Kindern, ich war dann dauernd, ja, räumt euer Zimmer auf und macht dies und macht das und so. Und dann kamen die jeder zu einer anderen Zeit nach Hause und dann soll ich dastehen mit der Pfanne und also immer, dass auch jeder was zu essen kriegt, wenn jetzt, also ich war nur noch da für, also in der Praxis meinen Job zu machen, dann in der, die Kinder, die dauernd zu bedienen in gewisser Weise, ja. Und da habe ich dann was gemacht, da habe ich dann gesagt, wisst ihr was, Kinder, hier ist ein Zettel, ihr schreibt drauf, was ihr gern, was ich besorgen soll. Ja, ich bin dann mal weg. Ihr macht euch das dann selber, genau das, was ihr gerne wollt. Und dann habe ich mich in der Uni eingeschrieben und habe als Gasthörerin habe mich in die Uni gesetzt. Ich musste mich einfach selber wieder spüren. Ich musste einfach, weil da war ich dann in der Cafeteria, ja, oder in der Mensa.
Und waren einfach nur.
Und dann war ich einfach nur ich.
Ja, das ist wahrscheinlich, was jetzt so das kleine System Familie betrifft, also auch so ein bisschen das Problem. Wir wollen ja auch gleich über das große System reden, Politik, Gesellschaft und so weiter. Aber da sind natürlich Privilegien auf der anderen Seite. Es macht ja jemand für mich, die man dann auch sehr ungern hergibt. Weil wenn sich was ändert, heißt es, man muss plötzlich selber Wäsche zusammenlegen, selber kochen.
Richtig.
Aber ich feiere sie wirklich dafür. Ich bin dann einfach mal weg, weil sonst funktioniert es nicht. Es ist so schwer, dann auch selber diese Rolle der Kümmernden zu verlassen und zu sagen, so Leute, jetzt ist aber wirklich mit 18 noch zu fragen, was gibt's zum Abendbrot? Also
ja, die Kinder haben gesagt, oh, ist ja lustig mit der Oma. Also von uns aus ist kein Problem. Also die Oma ist lustig. So. Ja, dann war es wohl ich. Da kommt noch was erschwerend und das ist sicher auch in anderen Familien so. Ich habe ja zwei Brüder, zwei ältere Brüder. Also der eine ist Mathematiker und Physiker und der hat sich ganz rausgehalten, der hat jetzt nicht größer was dazu gesagt, aber seine Frau hat dann gemeint, ja, vielleicht solltest du dich einfach ein bisschen mehr kümmern um deine Mutter. Also ich will das gar nicht weiter beurteilen, nur für mich war es einfach
das Ding zu viel.
Ein Ding zu viel. Und mein ältester Bruder, ältere Bruder, der quasi ein bisschen Familienoberhaupt ist, der hat gesagt, wenn die Einzige in unserer Familie, die in Frage kommt, sich um unsere Mutter zu kümmern, sagt, sie schafft es nicht mehr, dann müssen wir das zur Kenntnis nehmen. Das war jetzt ein durchaus legitimer Satz, aber hat mich also auch irgendwie so ein Stück weit umgeworfen.
Deswegen habe ich das vorhin gefragt. Alle in ihrer Familie haben irgendwie studiert, Karriere gemacht und es war völlig klar, sie sind die, die sich kümmert. Also es ist der absolute Klassiker. Aber umso mehr, sie selbst sind in diese Rolle sehr reingedrängt worden. Sie haben sie auch gewählt. Also beides so ein bisschen, halb zog sie ihn, halb sank dahin.
Absolut, absolut.
Und dennoch, wenn das dann passiert, dass man sagt, so, es ist jetzt so, ich kann es nicht mehr herstellen, ich kann es nicht mehr leisten. Wie hat sich das angefühlt?
Ziemlich übel. Also viele Menschen mit Demenz haben ja schon, sind ja so Übergangsphasen. Also meine Mutter hat zu einem gewissen Zeitpunkt zu mir gesagt, weißt du was, ich habe echt das Problem, ich kann mir Zahlen nicht mehr so merken. Ich kann mir die Termine nicht mehr merken. Konnte ich mir doch früher merken, jetzt muss ich es mir aufschreiben. Und sie hat gesagt, was sie früher konnte, kann sie nicht mehr. Und das ist so eine Phase, wo man erkennt, das Defizit aber irgendwie nichts machen kann. Und dann hat sie gesagt, und sie wollte mich bitten, wenn es mit ihr mal schwierig werden würde, dann sollten wir sie unbedingt in ein Heim tun. Sie möchte nicht, dass wir dann praktisch unsere Familie, die Familie drunter leidet.
Das heißt, es gab im Grunde die Legitimation, aber sie selber haben sie sich nicht gegeben.
Ich habe gesagt, also Mutter, du gehörst zu den wenig Glücklichen, die ganz bestimmt nie im Leben in ein Heim, also bitte sag das nie wieder, ich will das nie wieder hören und bla 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 bla.
Sie haben es dann irgendwann gemacht.
Ja.
Und haben ein Heim gesucht und deswegen habe ich auch in der Anmoderation gesagt, sie haben dann nicht gesagt, so da ist sie jetzt und jetzt bin ich das Thema los, sondern dann haben sie die Frau, die Sie sind, auch dort mitgemischt.
Ja.
Wie haben Sie das empfunden? Also man gibt dann ja jemanden irgendwie abgefühlt und hat aber natürlich trotzdem das Gefühl, also wir zahlen jetzt hier wahnsinnig viel Geld und jetzt möchte ich irgendwie mitsprechen. Wie haben Sie diese Zeit erlebt, wo sich das so verändert hat, wie sehr Sie mitmachen konnten?
Naja, es war eigentlich der schwierigste Zeitpunkt. Wie sage ich es meiner Mutter? Weil es musste ich sagen. Mhm. Also ich, die ich doch gesagt habe.
Nie.
Also ich habe dann zu meiner Mutter gesagt, weißt du, du fühlst dich so oft alleine und vielleicht sollten wir jemand anstellen, der dann bei dir ist, dann bauen wir da unten ein bisschen um. Oder du gehst in ein Heim. Und dann hat meine Mutter, und das war ein Geschenk des Himmels, hat dann gesagt, ach, ja, das hätten wir doch schon längst besprochen. Ja, selbstverständlich wollte sie in das Heim, wo wir auch in dem Ort, wo wir auch die Praxis haben. Ja, selbstverständlich, da wollte sie hin. So, dann habe ich gesagt, ja Mutter, würdest du... Meinst du das jetzt ernst? Ja, hat sie gesagt. Und dann habe ich gesagt, würdest du das selber sagen? Weil es doch blöd, wenn ich das sage. Es wäre doch besser. Dann hat sie das tatsächlich. Also wie Königin Mutter saß sie da und hat gesagt, sie wollte bitten, ob sie da vielleicht einen Platz kriegen würde. Also sie war wirklich, genau. Und ja, und das war dann, also ich war froh, dass es von ihr kam. Damit war ich so ein Stück weit entschuldet, so irgendwie für mein Gefühl. Aber dann habe ich natürlich alles gemacht, dass es möglichst schön ist und möglichst also alles so ist, dass sie sich auch wohlfühlen. Und etwas ist mir sehr wichtig, weil es wird ja oft so gesagt, ja, und dann geben praktisch Angehörige ihre Angehörigen dann da einfach ab, ja, oder schieben sie ab. Und da habe ich mich auch schon bei Veranstaltungen gemeldet und gesagt, hier bin ich, ja. Ich habe meine Mutter nicht abgeschoben, ich habe sie anvertraut einer Einrichtung. Ja, das ist ein Unterschied. Ich habe sie einer Einrichtung anvertraut. Normalerweise macht man das nicht leicht. Ich musste dauernd gucken, ob meiner Mutter jetzt auch gut geht. Und da bin ich dann auch wieder ein bisschen in mich gegangen und habe mir gedacht, das muss ich irgendwie schaffen, dass ich sie jetzt da einfach auch loslasse.
Also man will dann eigentlich sich einbringen. Und wie ist es denn dann? Welche Mitsprache hat man?
Ja, also das kommt auf das Heim an. Und wie das Heim zu Angehörigen steht, eigentlich vom System her spielen Angehörige überhaupt keine Rolle, sondern es ist ein Dienstleistungsvertrag. Also man schließt einen Vertrag ab, es wird einem ein Zimmer, Apartment, was auch immer überlassen, für das bezahlt man Miete, das ist praktisch privat. Und die Dienstleistung ist die Pflegeleistung, ja, die erbracht wird von einem Dienstleister, von einem Pflegedienstleister. Essen und, sagen wir mal jetzt, die Hotelkosten, Bettwäsche und all sowas, das muss man wieder selber bezahlen. Also die Pflegeversicherung bezahlt praktisch diese, dass der Körper erhalten. Alles andere muss man ja dann selber bezahlen. Auch die Investitionskosten, dass das Gebäude, was weiß ich nicht, unterhalten wird und all sowas. Ja, und ein Angehöriger ist nicht vorgesehen. Das ist nicht vertraglich, hat ja keine Funktion. Sondern das ist nur ein Dienstleistervertrag zwischen einem Pflegedienstleister, der eben die Infrastruktur zur Verfügung stellt, weil es zu Hause nicht geht.
Ja.
Und der Vertragspartner ist also eigentlich der Pflegebedürftige, wenn der es nicht kann, eben der Bevollmächtigte oder die Bevollmächtigte. Aber er, sag mal, an sich hat ein Angehöriger keinerlei Funktion. Ich meine, viele Einrichtungen sagen, na ja, dann ist ja für uns gut, es hat eine soziale Wirkung und ist einfach gut, wenn auch von außen jemand da ist. Aber, und jetzt ist das Dilemma, ich zu Hause hatte ja im Grunde genommen die ganze Regie geführt für das Leben meiner Mutter. Und jetzt soll ich praktisch akzeptieren, dass ich keine Rolle mehr spiele.
Ja, das ist auch ein Prozess. Ne?
Das ist auch ein Prozess. Das ist sehr schwierig. Und da unterscheiden sich auch die Heime sehr. Was natürlich aber allen Heimen gleich, wo sie alle gleich sind, ist, dass sie alle finanziell irgendwie den Mangel verwalten.
Ja, genau. Das ist ja so ein bisschen das Problem. Man wünscht sich so vieles, aber man kann jetzt auch die Demografie nicht umdrehen und die Pflegesituation, die finanzielle Situation der Pflegekassen. Das ist ja so ein bisschen das Dilemma, wenn man darüber spricht. Also wie viel Behandlungsmasse ist da überhaupt? Sie haben sich dann eingebracht, so gut es ging, um ihrer Mutter das Leben da so gut wie möglich zu machen. haben festgestellt, es gibt erstaunlich wenig Möglichkeiten, da irgendwie Einfluss zu nehmen, weil, wie Sie gerade beschrieben haben, im Grunde ist man gar nicht vorgesehen im System. Und jetzt haben Sie diese Stiftung gegründet. Und ich habe jetzt rausgelesen, dass Sie das gemacht haben, dass es Ihnen darum geht, dass Dinge sich ändern müssen im System, aber durch die Pflegenden selbst. Mhm. Mir wäre wichtig, dass Sie das nochmal erklären. Also man kann jetzt ja immer sozusagen sagen, die Politik müsste dieses und die Politik müsste jenes und ich gehe zum 100. Mal zur Zeitung, damit das alle wissen. Aber es ändert sich nichts.
Nein, kann sich auch daran
ändern. Genau. Und was ist Ihnen wichtig mit dieser Stiftung?
Also etwa, da ist vielleicht tatsächlich mein familiärer Hintergrund. Ich komme aus einer Familie, in der seit Generationen Frauen was zu sagen hatten. Mhm. Als Bürgerinnen. Und deshalb reite ich immer so auf den Bürger- und Bürgerinnenbegriff rum, weil die Summe der Einzelnen ist der Staat. Also Staat fängt bei mir an. Ja. Ich bin Bürgerin dieses Staates und habe, wenn es 84 Millionen sind, ein 84 Millionstel Verantwortung für das große Ganze. So ist meine Haltung. Und wenn sich was verändern soll, dann müssen wir von Bürgerseite aus uns irgendwie formieren und sagen, wir wollen es so nicht haben, wir wollen Veränderung. Und das müssen wir unseren Politikern sagen. Das sind ja Menschen, die wir aus unseren Reihen wählen und bezahlen, damit sie unsere Interessen vertreten. Ja, woher sollen sie denn wissen, was unsere Interessen sind, wenn wir es ihnen nicht sagen?
Ja, klingt total richtig. Aber ich glaube, das ist ja das Problem, was viele Pflegende haben. Die sind bis hier voll mit Kinder, eher auf dem Laufenden halten, Job. Die haben ja gar keine Power.
Jein. Ja. Es kommt drauf an, ob ich nicht doch irgendwo die Zeit habe, da mal nachzudenken oder online mal zu schauen, ob es nicht auch jemand anderen in meiner Umgebung gibt, ja, der in einer ähnlichen Situation ist. Und oder ich frage mal, vielleicht ich höre von jemandem, dass man sich mal zusammentut und sagt, Mensch, wir sind ja irgendwie hier im selben Boot. Was bräuchten wir denn? Wir können doch mal zu unserem Politiker gehen, vor Ort.
Ja, es geht Ihnen
ganz
um dieses
niedrig,
vor Ort.
Vor
ne?
Ort, da wo ich lebe. Wir haben Elternbeiräte, wir haben Seniorenbeiräte, wir haben ich weiß nicht was für Beiräte überall. Ja, warum haben wir keine Pflegebeiräte, sodass wir sagen, die professionell und informell Pflegenden, also die Angehörigenpflegenden, sitzen in den Sozialräumen an den Tischen, an denen praktisch soziale Themen besprochen werden. Dass nicht immer für und über uns gesprochen wird, sondern dass wir mitreden.
Ja.
Kann ich auch online machen.
Es sind ja auch gar nicht immer nur Angehörige.
Das ist gar kein rechtssicher verankerter Begriff. Diese Wortkombination, da ist nichts hinterlegt. Das ist nicht rechtlich verankert, gar nichts. Nur Pflegepersonen. Da gibt es eine rechtliche Verankerung. Wenn ich bestimmte Bedingungen erfülle, wie viel Zeit ich zu Hause mit dem Versicherungsnehmer verbringe, ja, dann kann ich anerkannt werden als Pflegeperson. Und dann kann ich praktisch die Gelder, die der Pflegebedürftige bekommt, auch mit verwalten, aber es muss immer der Pflege des Versicherungsnehmers dienen. Wenn ich jetzt sage, ich übernehme das und das wird ja dann auch überprüft, ja, dann kann ich diese Gelder auch verwenden. Ja?
Ja.
Aber die Gelder sind nicht für mich als Angehörige, sondern nur als diejenige, die die Pflege oder die Versorgung des im Sinne der Pflegeversicherung sicherstellt.
Ja. Also so ein Beispiel, okay, ich mache das hier, liebe Leute, aber ich muss jetzt mal 3 Tage irgendwo Luft holen. Ich brauche Kurzzeitpflege. Die Nachbarin kennt sie super gut. Die hat netterweise gesagt, sie macht das. Essig.
Nein, geht
funktioniert nicht.
Richtig.
Kann man nicht, geht also jedenfalls nicht entgeltlich.
So ist es. Nein, weil es ist eine subsidiäre Leistung. Und sag mal, das ist derjenige, mit dem die Pflegekassen einen Vertrag haben. Ja? Mit den Angehörigen, da hat niemand einen Vertrag. Und auch im rechtlichen Sinne ist es so, diese subsidiäre Leistung, da dürfen keine Steuergelder reingehen.
Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich am Anfang meinte. Ne? Es gibt viele Menschen, die das eigentlich gerne tun würden. Sie haben es im Grunde gerne getan. Es war ihnen ein Anliegen. Ja. Es gibt Freunde, die das gern für Freunde tun würden. Aber es ist so kompliziert, irgendwie das entgeltlich abzusichern, sage ich mal, mindestens für die, die es machen.
Das ist mir praktisch nicht möglich.
Es ist praktisch nicht möglich.
Nicht
und
vorgesehen.
Das, und das ist was Sie sozusagen mit dieser Stiftung fordern, dass Pflegende das selber fordern.
Ja, so ist es.
Und dafür einstehen und eben nicht nur, ach, die fragen wir mal, weiß ich nicht, im Podcast, sondern wir fragen sie auf kommunaler Ebene.
So ist es.
Was braucht ihr, damit es für euch funktioniert?
Ja, und was muss verändert werden? Rechtlich verändert werden? Das muss Politik dann leisten. Aber Politik bewegt sich eben sehr oft nur, wenn aus der Bevölkerung auch praktisch so ein Drängen kommt.
Also ist es letztendlich, abgesehen davon, dass sie ihre Geschichte erzählt haben, wie das jetzt in ihrer Lebensmitte war. Ist es jetzt ein Appell an die, die jetzt in der Lebensmitte sind und da hineinrutschen?
Ja.
Bitte probiert es auf kommunaler Ebene zu installieren, dass ihr da Rechte wollt oder Änderungen wollt, wenn es so ist. Ja, also wenn jemand Wünsche hat.
Genau. Es gibt Beispiele. Mein Ansatz ist eben, und ich will das gar nicht werten, es sind einfach verschiedene Ansätze. Mein Ansatz ist bottom-up, also von unten. Wir von uns in unserer Bürgerfunktion. Wir sollten uns eben formieren und flächendeckend Strukturen schaffen, um die Situation so zu gestalten, dass sie unseren Bedarfen vor Ort, da wo wir leben, entspricht.
Ja, ja, genau. Ja? Und ich meine, das muss man ja immer dazu sagen, in Deutschland gibt es ja die kommunale Selbstverwaltung. Ja. Das heißt, da ist unheimlich viel möglich, wenn man sagt, lass uns doch jetzt mal hier auf dem kurzen Dienstweg sozusagen, ohne jetzt gleich sozusagen Herrn Merz zu bemühen oder wen auch immer. Und es sei noch mal kurz angemerkt, ich kann es sehr nachvollziehen, was Sie sagen. Wir hatten neulich noch mal Miriam Stein bei uns zu Gast, die eine der Aktivistinnen der Meno Aktivistin war und die hat es auch nochmal gesagt, man kann als Bürgerin etwas einreichen und am Ende hat man es im Koalitionsvertrag und das ist denen gelungen.
Richtig.
Und das, was sie jetzt sich wünschen, ist ja genau das. Sich wahrzunehmen selber als jemand, der das tun und fordern kann.
Wir haben die Möglichkeit in unserer Demokratie. Wir sollten sie einfach nutzen. Ich sage auch, jeder kann ein Blatt Papier nehmen, Petitionen draufschreiben. Und das Anliegen draufschreiben und dann einreichen an Petitionsausschuss. Es muss auf jeden Fall eine Antwort kommen und es muss in irgendeiner Form bearbeitet werden.
Ja, also das Prinzip ist klar.
Bevor es weitergeht, Werbung in eigener Sache. In dieser Woche erhältst du 10% Rabatt auf unseren Darm-Balance-Kurs, den wir von Brigitte, die wir uns seit Jahrzehnten mit gesunder Ernährung befassen, zusammen mit der Darmspezialistin Dr. Nicole Steenfahrt entwickelt haben. Denn ja, die Lebensmittel bringt mit ihren Hormonschwankungen ihre ganz eigenen Herausforderungen mit sich, aber wir sind all dem eben nicht wehrlos ausgeliefert. Die richtige Ernährung, Stressabbau und Bewegung sind mit die wichtigsten Bausteine für dein Wohlbefinden, deinen Energiehaushalt und dein gesundes Älterwerden. Und was es dafür braucht, erfährst du in diesem fundiert recherchierten Online-Kurs, der dir konkret, alltagstauglich und Stück für Stück die Zusammenhänge zwischen Darmgesundheit, Bewegung, ja, und deinem Energiehaushalt insgesamt so erklärt, dass das Wissen und die gesunden Routinen hängen bleiben, im Gegensatz zu den unliebsamen Kilos, die so ganz nebenbei verschwinden. Schau nach in unseren Shownotes, dort findest du den Link zum Kurs und den Rabattcode MENO10. Und jetzt geht es weiter mit unserer Folge.
Ich wünsche mir, dass diese ermutigende, auch Ergebnisse, die Sie selber erzielt haben mit Ihrem Leben und mit Ihrem Arbeiten, sich jetzt überträgt, ja, auf die Frauen, die uns zuhören und die das irgendwie auf sich zueiern sehen. Ich will noch eine Sache sagen zu dem, was Sie eben gesagt haben, bevor wir schließen. Nebenbei aber super wichtig. Alle denken, Pflege ist gleich alte Leute. Nein. Es betrifft so viele Menschen, die Kinder haben mit Long-Covid, die Geschwister haben, die verunglückt sind, was immer es ist. Es ist eben leider nicht so, dass das Thema immer erst in der Lebensmitte auf uns zukommt, sondern es betrifft sehr viele Menschen jeden Alters als Gepflegtwerdende und jeden Alters als Pflegende. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig.
Also das ist für mich ein ganz zentrales Thema. Bin ich auch sehr dankbar, dass Sie das noch ansprechen. Ich kann vom ersten bis zum letzten Atemzug jederzeit, so jeder Sekunde meines Lebens, einen Pflegebedarf entwickeln, erwerben, wie auch immer. Und auch auf Seiten der Pflegenden. Ja?
Es kann jedem.
Das ist von Kindern, so war das bei mir. Ich habe nicht studiert, weil ich meine Mutter begleitet habe. Das bestimmt ganze Lebenswege.
Und was sie fordern und was sie sich wünschen, ist ja nicht, dass keiner sich mehr kümmert, sondern dass man Entlastung hat, dass es einem nicht auch noch schwer gemacht wird, dass auch andere das für einen übernehmen können, auch wenn sie nicht Angehörige sind, wenn die beste Freundin noch fit ist, why not? Ist aber de facto kaum möglich. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr klar geworden, dass es nicht darum geht, dass niemand sich mehr kümmern will, sondern dass es sehr kompliziert ist, einen Ausgleich sowohl finanziell als auch zeitlich irgendwie zu ermöglichen, denen, die das tun. Also ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Ihre Geschichte so zu erzählen und auch diesen politischen Hebel irgendwie zu highlighten und zu sagen, ihr habt ihn. Und ich freue mich, dass wir das jetzt so auf allen Kanälen irgendwie in der Brigitte nochmal, ja, auch highlight und wichtig machen, denn das ist wirklich was gerade in der Lebensmitte eben, ja, vielen nochmal auf die Füße fällt. Also ich danke Ihnen sehr, sehr, sehr fürs Kommen und freue mich, dass Sie da waren.
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.
Ja.
Das ist gar nicht selbstverständlich.
Ja, schön, super. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr fühlt euch ermutigt und, auch wenn ich das Wort nicht mag, egal, empowered, aber jetzt irgendwie rauszugehen und wenn ihr in dieser Situation seid, für das zu kämpfen, was ihr braucht, damit es funktioniert. Bis wir uns wieder hören, ganz viele Grüße aus der Mitte des Lebens. Schreibt uns gerne mit Rückläufen, wie es euch gefallen hat, was ihr euch noch wünscht, an podcast@brigitte.de. Nächste Woche ist Diana wieder dran. Tschüss!